Herr Bauer, aus Ihrer Kenntnis, wie funktioniert denn die Arbeitsteilung bei Bertelsmann, die ich gerade versucht habe zu beschreiben?
Naja, Sie haben das schon in gewisser Weise angedeutet. Ich glaube, wichtig ist es, dass man sich darüber im Klaren ist, dass es unter dem Namen Bertelsmann sozusagen zwei große Komplexe gibt. Der eine Komplex, das ist das Unternehmen, die Bertelsmann AG, die ihrerseits wieder eine ganze Reihe von Unterfirmen, von Tochterfirmen hat, von Unternehmensbereichen, zu dem beispielsweise RTL gehört, ein Riesenkomplex im Bereich des Radios und des Fernsehens, oder Random House, das weltgrößte Verlagsunternehmen, oder Gruner und Jahr, ein Verlagsunternehmen im Bereich Zeitschriften, kennen wir hier in Deutschland ganz gut. Und schließlich und letztlich, also nicht letztlich, Arvato, ein Dienstleistungsunternehmen, das auch im Bereich von Informationstechnologie tätig ist. Das ist aber alles sozusagen unter dem Dach der Bertelsmann AG. Die Bertelsmann AG gehört zu etwa 3/4 der Aktienanteile einer Stiftung. Die hat auch den Namen Bertelsmann, Bertelsmann Stiftung. Und weil diese Stiftung, wie Sie richtig sagten, gemeinnützig ist, fließen ihr 76,9% der Gewinne, die durch die Unternehmen der AG, der Aktiengesellschaft, erwirtschaftet werden, zu. Und mit diesen Gewinnen, die sie sozusagen nicht steuerlich absetzen muss, kann sie dann eigene Projekte finanzieren. Und diese eigenen Projekte bestehen darin, auf Probleme zu reagieren, die im Wesentlichen durch die Medien der Bertelsmann AG im Sinne von Agenda-Setting, also auf die Tagesordnung setzen, kreiert werden. Beispielsweise Finanznot der Kommunen oder demografischer Wandel oder Vereinbarkeit von Haushalt und Beruf oder transatlantische Partnerschaft. Das sind alles sozusagen nur jetzt mal Stichworte, die über die Medien transportiert werden, in der Öffentlichkeit ein Problembewusstsein schaffen. Und bezüglich dieses Problembewusstseins kommen dann quasi Lösungsvorschläge aus der Stiftung, die ihrerseits eine ganze Reihe von Tätigkeitsfeldern hat und die teilweise auch noch in anderen Organisationen, Institutionen verankert ist, die auch nicht den Namen Bertelsmann tragen, beispielsweise CHE, das Zentrum für Hochschulentwicklung, das wird von der Bertelsmann Stiftung mitfinanziert, oder CAP, Zentrum für angewandte Politikforschung, da gibt es ein Zentrum für Krankenhausmanagement, also auch in Bereichen beziehungsweise in Institutionen, die den Namen Bertelsmann Stiftung nicht tragen, ist die Stiftung präsent. Und um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, wie geschieht das, wie läuft das? Es geht darum, über die Medien bestimmte Themen auf die Tagesordnung zu setzen, dann seitens der Stiftung quasi Vorschläge zu unterbreiten, die eine Problemlösung bedeuten oder bedeuten könnten, wobei diese Vorschläge dann auch wiederum von den Medien aufgegriffen werden und als gut und richtig und notwendig propagiert werden. Zugleich organisiert die Stiftung dann Kongresse, wo sie die entsprechenden Entscheidungsträger einlädt. Sie hat natürlich auch in ihren Reihen bestimmte Opinion Leader, also aus dem Bereich der Politik, aus dem Bereich der Wirtschaft. Und letztlich ist die Aktiengesellschaft über Arvato in der Lage, ganz bestimmte Angebote zu machen, um bestimmten Problemen, die ursprünglich sozusagen über die Medien auf die Tagesordnung gesetzt wurden, um da eine Abhilfe zu schaffen.
Da haben Sie im Grunde genommen eine Rundumbeschreibung des grundsätzlichen Problems angeschnitten.
Ja.
Was Sie erwähnt haben, war, dass das nicht unbedingt tatsächlich auch öffentlich geschieht, ne? Also solange Bertelsmann und Bertelsmann Stiftung als Begriffe klar sind, könnte man ja sagen, okay, das ist eben vielleicht nicht besonders ruchvoll, aber dafür ist es ja transparent, ne? Also wenn Bertelsmann draufsteht, ob da jetzt Stiftung heißt oder die AG hintersteht, dann ist es ja zuordnenbar. Dieses Agieren im Verdeckten, ist wie groß ist denn der Anteil? Also ist das vielleicht sogar eher die Hauptstoßrichtung dann, wenn es um Manipulation geht?
Ich weiß nicht, ob das sozusagen so inszeniert ist von dem Unternehmen beziehungsweise von der Familie, die das Unternehmen beherrscht. Das ist nämlich sozusagen wieder ein anderer Name, der hier ins Spiel kommt, der Name Mohn. Reinhard Mohn ist sozusagen der Chef der Bertelsmann AG und seine Frau Liz Mohn quasi die Chefin, und dann gibt es noch Kinder. Das ist sozusagen wieder ein anderer Begriff, ein anderer Topos, ein anderer Name. Und ob das nun sozusagen bewusst so gemacht ist, man kann ja aus dem Zusammenhang von Marketing, Wissenschaft und entsprechender betriebswirtschaftlichen Überlegungen kann man durchaus darauf schließen, dass die Diversifizierung von Produkten und von Produktnamen auch wichtig ist für eine Firma, um sozusagen auf dem Markt bestehen zu können und nicht als Riesenkoloss zu erscheinen, sondern eben mit den jeweiligen Profilen und unter jeweils unterschiedlichen Namen, wobei da natürlich auch Kunstnamen produziert werden, wie beispielsweise Arvato. Mhm. Ja, was heißt Arvato? Das klingt irgendwie ganz merkwürdig, interessant. Und dahinter verbirgt sich dann natürlich auch ein Riesenbereich, der etwa 25% des Umsatzes von Bertelsmann ausmacht.
Was ist denn der Fokus? Ist der Fokus Macht im Sinne von Bestimmung von Politik, oder ist der Fokus Geld verdienen? Kann man da eine Trennung ziehen?
Ich glaube nicht. Das ist im alten klassischen Sinn politische Ökonomie oder ökonomische, wirtschaftsorientierte Politik. Hinter Bertelsmann bzw. hinter dem Herrn Mohn steckt letztlich die Ideologie des Neoliberalismus. Das heißt, den Staat möglichst flach halten und die Wirtschaft sozusagen zum entscheidenden Motor zu machen, beziehungsweise auch das Vorgehen, das in der Wirtschaft praktiziert wird, zum entscheidenden zu machen. So wenig Staat wie möglich ist die Idee, und da, wo Staat ist, soll er geführt werden wie ein Unternehmen. Ja. Und dann entsprechende Kennziffern, an denen dann gemessen wird, ob effizient gearbeitet wird oder nicht. Im Augenblick ist das ein bisschen sozusagen unter der Decke angesichts von Finanzkrise und der ganzen ökonomischen Entwicklung. Aber im Hintergrund ist sozusagen der Bertelsmann-Konzern und die Familie Mohn, insbesondere der alte Reinhard Mohn, der schon über 80 ist, ein Protagonist des Neoliberalismus, wobei der natürlich nicht alleine ist, sondern das ist natürlich die ganze wirtschaftliche Elite der Bundesrepublik. Und mit dieser, und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, auf den wir noch gar nicht zu sprechen gekommen sind. Die Politiker haben natürlich ein Interesse, in den Medien erstens wahrgenommen zu werden und zweitens auch positiv wahrgenommen zu werden. Mhm. Und deswegen haben sie natürlich auch ein Interesse, mit dem Konzern zu kooperieren und nicht unbedingt in die Schusslinie des Konzerns zu geraten. Das heißt, wir haben relativ handsame Politikerinnen und Politiker, was das Verhältnis zu Bertelsmann anbelangt. Ich meine,
auf der anderen Seite, entschuldigen, wenn ich Sie unterbreche, bitte. Auf der anderen Seite haben die Politiker natürlich auch eine gewisse Macht. Das ist ja nicht zu unterschätzen. Jetzt mal die Medienpräsenz und das, was dazugehört, liegt ja auf der Hand. Aber die Stiftung ist ja eine gemeinnützige, und diese Gemeinnützigkeit wird ja erteilt. Ja. Warum kann man nicht einfach sagen, Bertelsmann mag zwar die Medienmacht sein, aber wenn ich ihnen die Gemeinnützigkeit entziehe, stehen sie ja auch erstmal nicht mehr ganz so locker da.
Naja, ich meine, die Gemeinnützigkeit wird letztlich natürlich auch wieder durch die Politik verliehen. Mhm. Und das heißt aber konkret dann durch das jeweilige Landesinnenministerium und durch das Finanzministerium, das sozusagen dann die Kontrolle übernimmt. Und wenn wir da nach Nordrhein-Westfalen gucken, und Gütersloh, der Sitz von Bertelsmann, ist in Nordrhein-Westfalen, dann haben wir dort eine Geschichte, die mit einem gewissen Herrn Clement, der früher dort mal Ministerpräsident war, zu tun hat. Und wenn Sie wissen, wo inzwischen Herr Clement gelandet ist, rechts außen von der rechten SPD, dann ist Ihnen sicher klar, wie das Spiel läuft. Es gibt einfach auch neoliberale Politiker, die also das Prinzip des Neoliberalismus vertreten und die dann ganz toll finden, wenn es eine Stiftung gibt, die natürlich auch in diesem Sinne etwas unternehmen. Und nach deren Definition ist das durchaus dann gemeinnützig, wenn eine neoliberale Politik praktiziert wird. Ich meine, Sie kennen ja die Argumente, das schafft angeblich Arbeitsplätze und so weiter und so fort.
Ja.
Und es ist wirklich eine Frage der Definition, der inhaltlichen Definition, was ist gemeinnützig.
Ja.
Daneben gibt es natürlich auch eine juristische Definition. Und die juristische Definition, die wird quasi verwaltet von den Finanzbehörden. Und dort, wo kein Kläger ist, dort wird man dann auch nicht großartig intervenieren. Das andere ist dies, dass die Stiftung natürlich auch ein Drohpotenzial besitzt. Denn in der Tat ist es so, dass die Stiftung in vielen Zusammenhängen auch Geld zur Verfügung stellt. Also die Stiftung hat ein Jahresetat von etwa 80 Millionen Euro. Und da gibt sie natürlich was rein. Zum Beispiel macht sie natürlich wunderschöne Dinge in Nordrhein-Westfalen, nicht zuletzt. JEKI heißt ein so ein Projekt. Das ist die Abkürzung von jedes Kind ein Instrument.
Mhm.
Da können also Kinder in den Schulen Instrumente ausleihen und Instrument zu spielen lernen. Das klingt mal zunächst ganz toll und ist auch irgendwie toll. Und über dieses Image, das sich die Stiftung schafft, ist es auch sehr schwierig für die Politiker, sozusagen jetzt pauschal zu sagen, da liegt der Hase im Pfeffer. Sondern es ist einfach so, dass die Stiftung aber eine Vielzahl von kleineren Projekten, Finanzierung von sozialen Aktivitäten, Finanzierung oder Förderung von Bibliotheken, was natürlich auch wieder sozusagen im Interesse des Buchverlags ist, okay. Aber über all dieses schafft sie sich sozusagen in der Öffentlichkeit ein Bild, ein Image von Wohltätigkeit, von Wohlanständigkeit. Beispielsweise eine Tochter von Mohn ist Vorstandsvorsitzende der Deutschen Schlaganfallhilfe.
Mhm.
Ja, das ist doch auch wunderbar, dass es Menschen gibt, die sich in diesem Bereich engagieren und so weiter. Also ich.
Okay, Sie malen uns jetzt erstmal ein ziemlich düsteres Bild, weil nämlich zumindest in Hinsicht darauf, was mich logischerweise bewegt, ja, Aberkennung an Gemeinnützigkeit scheint jetzt nicht so einfach zu sein. Wir leben ja nun nicht in der Basisdemokratie in Deutschland, sondern in einer parlamentarischen Demokratie.
Ja.
Insofern sind also diejenigen, die für unsere Interessen eintreten müssen und vor allen Dingen natürlich auch zur Wahrung der Demokratie, schon die Politikerinnen und Politikern, die in den entsprechenden Gremien sitzen. Wie bewegen wir die dazu, zu akzeptieren, was denn dahinter steckt? Wenn Sie also, wenn wir das jetzt mal so betrachten, was Sie alles erzählt haben über das Vorgehen der Stiftung und der AG, ist das eine Unterhöhlung der Demokratie, ne? Also alles wegnehmen, was irgendwie Einschränkung heißt oder Begrenzung von Macht und Wirtschaftsidee. Wie geht man jetzt voran? Wir beide unterhalten uns jetzt zwar schön und das hören auch sicherlich sehr viele Menschen, aber das alleine ist es ja noch nicht.
Was ist die Frage? Die Frage ist, was kann man dagegen tun?
Genau, ganz klar.
Also zunächst ist es, glaube ich, wichtig, dass man überhaupt mal darüber ein Bewusstsein schafft, dass hoffentlich viele Menschen das hören und dass sie hoffentlich da vorsichtig und stutzig werden, wenn sie dann künftig mit bestimmten Themen sozusagen überrollt werden, wie demografischer Wandel und all dies. Das nächste ist dies, dass man in den Kontexten, in denen wir alle auch noch sind, dass man dort das Thema anrührt, beispielsweise in den Gewerkschaften. Nicht zuletzt, also jetzt ganz konkret, in der Gewerkschaft Verdi, die natürlich beispielsweise eine ganze Menge von Kommunalbeamten und kommunalen Angestellten organisiert, oder in der Gewerkschaft GEW, Erziehung und Wissenschaft, wo Lehrer organisiert sind, und die Bertelsmann Stiftung ist ja auch im Schulbereich aktiv und versucht dort die selbstständige Schule als Konzept durchzusetzen. Die selbstständige Schule mit einem sozusagen neoliberal vorgebildeten Schüler und dem neoliberal ausgebildeten Hochschüler. Ne? Ich meine, die ganzen Reformen im Bereich der Hochschulen in den letzten Jahren, ich sage nur Stichwort Bologna-Prozess und BAMA, das kommt ja alles auch aus dieser Ecke und dann sozusagen über das CHE. Also dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass das nicht alles sozusagen naturwüchsig ist, sondern dass das in einer ganz bestimmten Weise auch gesteuert ist und keine Alternativen zulässt. Das ist nämlich das Problem. Man kann in den Medien von Bertelsmann oder des Bertelsmann-Konzerns nirgendwo sozusagen andere Positionen lesen. Und wenn, dann kommen sie vielleicht in einem Nebensatz zur Sprache. Aber ansonsten wird das Credo des Neoliberalismus, ob das im Bereich Schule ist, ob das im Bereich Gesundheit ist, ob das im Bereich internationale Politik ist, wird dieses Credo vertreten. Ich meine, dass wir Deutschland am Hindukusch verteidigen, das ist jetzt fast ein herbeigeholtes Aspekt, aber da steckt auch sozusagen eine bestimmte Denke dahinter, die von Bertelsmann vertreten wird. Dass dies der Fall ist, das hat damit zu tun, weil einfach Alternativen gar nicht genannt werden oder gar nicht zu Wort kommen. Das heißt also, Gewerkschaften oder Menschen in Gewerkschaften, die da aktiv sind und sich engagieren, die müssten natürlich auch erkennen, dass uns da sozusagen eine alternativlose Soße vorgesetzt wird, die es uns verunmöglicht, sozusagen irgendwo mal den Kopf freizukriegen für das Denken. Gibt es auch noch andere Möglichkeiten?
Das ist natürlich dann sozusagen die Schwere dieses Argumentierens, beziehungsweise die Bedeutung dessen hängt dann auch von der Glaubwürdigkeit ab derjenigen, die es sagen. Je unabhängiger, desto sinnvoller manchmal. Also Bewusstsein schaffen, das ist was wir hier gerade schon versuchen.
Na gut. Aber auch unser Problem besteht darin, dass wir natürlich die Menschen jetzt mit Informationen füttern. Und das ist ja auch ein spezifischer Aspekt dieser Bertelsmann-Maschine. Wir bekommen unglaublich viele Informationen und können dann gar nicht mehr das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden. Also das, glaube ich, ist auch wichtig, dass man lernt, im Zusammenhang dieser Bewusstseinsbildung, nicht alles wichtig zu nehmen, sondern wirklich die Sachen wichtig zu nehmen, die im Rahmen einer demokratischen politischen Struktur wirklich entscheidend sind.
Okay, Trennschärfe entwickeln.
Ja, und ich meine, dann muss das natürlich letztlich auch in die Parteien rein, ne? Und dann muss es letztlich in die Parlamente rein und dort muss die Steuergesetzgebung und die Gemeinnützigkeitsgesetzgebung und die Gesetzgebung hinsichtlich Stiftungen einfach überarbeitet werden. Wobei, man kann natürlich auch jetzt schon sagen, es wäre durchaus angebracht, dass sich die Oberverwaltungsgerichte mit dem Thema Gemeinnützigkeit der Stiftung beschäftigen.
Das gehen wir jetzt an. Herr Professor Bauer, entschuldigen Sie, wenn ich Sie abbreche. Wir sind sozusagen an die Gesprächsgrenze gestoßen zeitlich. Sie informieren mit Sicherheit auf Ihrer Homepage unter www.rudolf-bauer.de über diese Umstände. Kann ich davon ausgehen?
So ist es, ja. Das sind auf der Homepage sind ein paar Literaturhinweise.
Okay.
Und ansonsten ist es vielleicht sinnvoll, mir eine E-Mail zu schicken und ich schicke dann ein paar
Informationen. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Rudolf Bauer, ein Wort mit ph, @aol.com.
Okay.
Ich bedanke mich.
Danke sehr und wir bleiben aneinander, was das angeht, in Bezug auf Aufklärung und Arbeit. Danke sehr.
Gut, bitteschön.